Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann, guten Tag.
Also mein Tag beginnt so, als erstes heute mit dem Gang zur Kaffeemaschine. Dort mache ich mir einen Kaffee und während der dort dann sozusagen wurzelt, klappe ich mein Notebook auf und lese als erstes E-Mails. Und während die runterladen, gucke ich aber auch schon mal bei Facebook, was sich da über Nacht getan hat.
Ich finde es faszinierend, was mit dem Internet möglich ist, dass man Wissen bildlich und textlich darstellen kann.
Dass man einfach nur einen Klick machen muss und dann schon ganz viele Informationen über eine Sache bekommt.
Wir können alles rausfinden und was da drin ist und wir können überall hingehen.
Die würden stundenlang gucken, wenn man es nicht kontrollieren würde.
Da habe ich das Gefühl, dass jüngere Leute besser damit leben können, dass solche Ablenkungen da sind. Da tue ich mich dann schon eher schwer.
Für den einzelnen Privatmenschen ist es natürlich so, dass er sich Techniken aneignen muss, wie er mit der Flut umgeht.
Was im Augenblick passiert, ist teilweise wirklich katastrophal, dass wir eben darauf verzichten, uns mit Dingen auseinanderzusetzen, sondern uns nur noch anmuten lassen, indem alle 3 Sekunden wir uns auf etwas Neues einlassen.
Dieses Aufspüren, was sind für mich brauchbare Informationen, hochwertige Informationen, das ist eben der Prozess, der den wichtigeren Teil der Medienkompetenz ausmacht.
Egal ob Fernsehen oder Internet, Computerspiel oder Lernprogramm, ohne eine gewisse Kompetenz des Nutzers ist das alles Teufelszeug. Das haben kanadische Forscher gerade neu bewiesen. Kinder, die schon im frühen Kindesalter mehr als 2 Stunden Fernsehen schauen, sind als 10-Jährige passiver, dicker, unbeliebter und schlechter in der Schule. Da fehlt es wohl auch noch an der Kompetenz der Eltern. Wir wollen heute wissen, was passiert im Gehirn, wenn wir Fernsehen oder im Internet surfen. Lange schon werden Schüler darauf hingewiesen, dass gerade Gelerntes durch direkt folgenden Medienkonsum schlechter gespeichert wird. Gleichzeitig können wir aber ein Vielfaches an Anregungen erhalten durch moderne Medien und sie haben natürlich eine enorme Anziehungskraft, nicht nur auf Kinder. Überreizt, wenn dem Hirn was durch die Lappen geht, haben wir heute getitelt und wollen sicher nicht nur kulturpessimistisch schimpfen, da können Sie sicher sein, dafür sind wir Journalisten selbst viel zu abhängig. Aber wir wollen herausfinden, wie können wir lernen, neue Medien optimal zu nutzen, ein gesundes und produktives Miteinander von Mensch, sprich Hirn, und Technik herzustellen. Dafür müssen wir erst einmal wissen, was Mediennutzung eigentlich mit uns macht. Wie verändert das Internet unser Gehirn? Regina Oehler fasst die Ergebnisse der Hirnforschung dazu zusammen.
Haben Sie ein Klavier? Dann üben Sie doch einmal eine Woche lang jeden Tag eine halbe Stunde. Und zwar nur mit der linken Hand. Und wenn Sie jetzt noch jemanden haben, der Sie vor und nach dieser Woche einmal kurz in die Röhre schiebt, in einen Kernspintomographen, dann können Sie es mit eigenen Augen sehen. Diese Übung hat Ihr Gehirn verändert. Die Bereiche in der Großhirnrinde, die für die Bewegung Ihrer linken Hand zuständig sind, sind jetzt größer als vorher. Jede Erfahrung mit der Welt wird erst durch das Gehirn möglich und schlägt sich gleichzeitig unmittelbar im Gehirn nieder. Sie verändert an den Kontaktstellen zwischen den Nervenzellen, an den Synapsen, die Stärke der Verbindungen. Sie verändert die Aufgabenaufteilung und die Prioritätenliste des Gehirns und manchmal auch seine Struktur. Dann verändert auch das Internet das Gehirn? Ja, natürlich. Denn wenn ich am Bildschirm sitze oder in mein BlackBerry tippe, dann brauche und entwickle ich andere Fähigkeiten und Fertigkeiten, als wenn ich die Seiten eines Buches umblättere oder mich auf ein Gespräch mit meinem Gegenüber konzentriere. Das Internet verlangt vieles auf einmal von mir. Und deswegen macht es klug. Das war jedenfalls eine Zeit lang die vielbeachtete Botschaft des Neuropsychologen Gary Small von der University of California. Small ließ ältere Versuchspersonen Bücher lesen und im Web recherchieren. Und er beobachtete dabei ihre Gehirnaktivität im Kernspintomographen. Der Befund? Bei der Webrecherche waren zusätzlich diverse Bereiche in den vorderen Teilen der Großhirnrinde aktiv. Bereiche im Stirnlappen, die wichtig sind, wenn wir Strategien für die Zukunft entwickeln und Entscheidungen treffen. Diese Zusatzaktivitäten fand Small allerdings nur bei Versuchspersonen, die sich schon ein wenig auskannten im Web. Die anderen lasen die Webseiten offensichtlich erstmal nur wie einen ganz gewöhnlichen Text. Sie mussten erst lernen, aktiv zu navigieren. Dann aber wurde auch ihr Stirnlappen gefordert. Gary Small kommt aus der Alzheimer-Forschung. Und für ihn lautete die Botschaft aus diesen Studien: Aktives Arbeiten im Netz stimuliert zusätzliche Hirnregionen und das ist gut so. Denn was benutzt wird, sagt er, rostet nicht, also Senioren ab ins Netz. Was aber passiert, wenn ich nur noch im Netz chatte, statt mich mit realen Menschen zu unterhalten? Verlerne ich dann mein Einfühlungsvermögen in andere, gehen mir soziale Kompetenzen verloren? Da ist Gary Small sehr besorgt. In einer Studie sollten junge Versuchspersonen ein gewalttätiges Videospiel spielen. Und danach bekamen sie die Aufgabe, sich Fotos von Gesichtern anzuschauen und die Gefühlsausdrücke auf diesen Gesichtern zu benennen. Schon nach einer Viertelstunde Videospielen brauchten sie deutlich länger, um die Emotionen richtig zu erkennen. Verkümmert im Netz die soziale Kompetenz? Auch Einfühlungsvermögen können und müssen wir üben und lernen. Und auch das hinterlässt natürlich Spuren in ganz unterschiedlichen Bereichen des Gehirns. Zum Beispiel in Bereichen, die für die innere Wahrnehmung des Körpers wichtig sind, in der Insula, die etwas tiefer in der Großhirnrinde liegt. Wie also verändert die digitale Welt unser Gehirn? Viel subtiler und viel komplexer, als wir ahnen. So viel steht fest. Das beginnt schon mit dem Mausklick. Mit ihm verändern wir Aktivitäten in den Gebieten der motorischen Hirnrinde, die für die Steuerung der rechten Hand zuständig sind. Vielleicht sollten wir öfters mal mit der linken Hand klicken.
Regina Oehler über die sichtbaren Veränderungen im Gehirn durch die Nutzung des Internets. Ein Teil des Stirnlappens zeigt also Veränderungen, ein Teil, der für strategisches Denken, Problemlösung und Konzentration zuständig ist. Aber prägen solche Veränderungen durch die Internetnutzung im Gehirn auch andere Tätigkeiten? Professor Martin Korte, Neurobiologe an der TU Braunschweig, guten Tag.
Ja, guten Tag.
Es gibt ja auch Studien, die besagen, dass die Internetnutzung die Fähigkeit zum Multitasking verbessert und auch die Geschwindigkeit von der Bildbearbeitung im Gehirn steigern kann. Gilt das denn dann auch für uns, wenn der Computer ausgeschaltet ist, wir uns anderen Aufgaben zuwenden?
Ja, diese Fähigkeiten, die wir diesbezüglich einmal gelernt haben, also wer am Computer ständig das Multitasking geübt hat, und wir sehen gerade eine heranwachsende Generation, bei der das der Fall ist, und Menschen, die sehr viel über Bilder und Medien am Computer gemacht haben, sind dann auch, wenn der Bildschirm abgeschaltet ist, schneller und besser in der Bildverarbeitung und sind auch besser im Multitasking. Bei Letzterem ist nur eben schade, dass wir als Menschen generell nicht sonderlich gut sind im Multitasken.
Also dieser Begriff legt ja eigentlich nahe, dass man denkt, man könnte gleichzeitig verschiedene Dinge tun. Das geht tatsächlich nicht?
Man kann gleichzeitig verschiedene Dinge tun, aber es hat immer seinen Preis. Selbst schon, wenn wir nur zwei Dinge parallel machen, und ich nehme mal den einfachsten Fall, wir wollen eine Sache tun und wollen eine andere Sache nicht tun, also sie aktiv ausblenden, wie zum Beispiel eintreffende E-Mails, so kostet bereits dieses Ausblenden, dieser Versuch des Ausblendens uns Arbeitsspeicher im Gehirn. Und dieser Arbeitsspeicher braucht man eben, um parallel verschiedene Aufgaben erledigen zu können. Wir können mehrere, drei, vier, vielleicht sogar fünf Aufgaben parallel erledigen, aber die erledigen wir dann langsamer, fehleranfälliger und wir können sie nicht mehr mit der gleichen Präzision und mit der gleichen Tiefe verarbeiten, wie wenn wir das nur bei einer Aufgabe machen.
Das heißt, die Leistungsfähigkeit gesamt gesehen bleibt immer gleich. Man kann nur, wenn man eben mehrere Dinge auf einmal tut, auch nur mit der gleichen Energie wirtschaften.
Genau. Das ist eben das Problem. Und je kognitiv anstrengender eine Parallelaufgabe ist, umso mehr zieht sie eben Ressourcen von der ersten Aufgabe ab. Aber das ist eine wichtige Information, die man mit bedenken muss. Wer halt man konzentriert einen Text bearbeitet, gleichzeitig auf Twitter, sonstige E-Mail-Nachrichten und so weiter achten möchte, plus noch Handy, Palmtop und was weiß ich noch alles anhat, der kommt irgendwann in Schwierigkeiten damit, die eigentliche Aufgabe, die er noch erledigen soll und erledigen will, konzentriert und fehlerfrei zu bearbeiten.
Dauert dann vielleicht auch einfach länger.
Und es dauert länger.
Jetzt wird ja, Herr Korte, das Internet auch immer wieder gelobt für seine Informationsdichte. Man muss eigentlich nicht mehr so viel wissen. Man muss nur gucken, wissen, wo man es findet. Dieser Spruch galt auch schon im Buchzeitalter. Aber diesmal geht es schneller mit einem Mausklick. Brauchen wir denn trotzdem gewisse Kompetenzen auch in unserem Gehirn, um damit überhaupt umgehen zu können?
Ja, also ich glaube, dass es eine Illusion ist, zu meinen, dass nur dadurch, dass im Internet Wissen unglaublich schnell verfügbar ist, dass wir deswegen auch schlauer, klüger sind und wir kein eigenes Wissen mehr in unseren Köpfen mit uns rumtragen müssen. Alle Studien zeigen, dass jemand nur dann schnell lernt, wenn er schon selber viele Informationen abgespeichert hat. Und um intelligent in Internet an Informationen zu gelangen, müssen wir sehr ausgefeilte Suchstrategien haben, die voraussetzen, dass wir schon sehr viel wissen. Und dieses Wissen ist dann eben auch wiederum wichtig, um Neues, was wir dann finden, auch wieder in unser bestehendes Weltbild einzubauen. Also, dass man im Internet überall auf der Welt Wissen nachschauen kann, ist natürlich toll, aber es ersetzt nicht, dass man auch in seinem eigenen Kopf versucht, Wissen abzuspeichern, Lösungsstrategien abzuspeichern, Mustererkennungsprozesse zu aktivieren. All das brauchen wir in unseren eigenen Gehirnen, um noch effektiv arbeiten zu können.
Da sind wir wieder bei der alten Weisheit, dass man eben auch ein bisschen Bildung braucht, um mit Wissen umzugehen. Jetzt hat ja der Neuropsychologe Small lange auch verkündet, die Nutzung neuer Medien, da ziehe ich das Internet mal mit ein, steigert auch die Intelligenz. Kann man denn das heute noch sagen?
Muss man sehr gut aufpassen, welche Altersgruppe man sich anschaut. Also man hat eine der Aussagen oder Experimente, auf denen sich ja Small bezieht, ist, der hat mal ältere Probanden benommen, die halt schon jenseits der 60, sogar 70 waren, die mit dem Internet nicht viel Berührung hatte. Er hat sie vom Internet gesetzt, ihnen sie damit vertraut gemacht und deren kognitive Fähigkeiten getestet. Und in der Tat waren die, nachdem die sich mit dem Internet vertraut gemacht haben, in allen Belangen der kognitiven Leistungsfähigkeit besser. Da glaube ich allerdings, dass das ein ganz unspezifischer Effekt war, der darin bestand, dass die etwas Neues gelernt haben. Der gleiche Effekt wäre sichtbar gewesen, wenn die noch angefangen hätten, ein Musikinstrument zu spielen, eine Sprache zu lernen. All das war also sozusagen kein internetspezifisches intelligenter werden. Anderes Argument, was diesbezüglich immer gebracht wird, ist, dass die Menschheit seit 1930 alle 10 Jahre 4 Prozentpunkte oder 4 IQ-Punkte schlauer geworden ist und dass man eben sagt, das hängt eben auch mit der Einführung neuer Techniken, neuer Medien, vor allen Dingen neuer Bildmedien zusammen. Das kann sein, aber hat sicher nichts mit dem Internet zu tun, was erst viel später kam und vor allen Dingen seitdem in den westlichen Industrieländern das Internet flächendeckend benutzt wird, also etwa ab Mitte der 90er Jahre, vielleicht ein bisschen später. Seitdem in jedem Fall ist der Intelligenzquotient nicht mehr gestiegen. Er ist sogar wieder auf dem fallenden Ast. Jetzt kann man sagen, vielleicht sind wir am Ende unserer Trainierbarkeit oder vielleicht haben wir auch einen falschen Trainer angestellt.
Das heißt aber, erstmal ist es durchaus möglich, sowas wie strategisches Denken oder Problemlösekompetenz durch Computernutzung zu steigern.
Ja.
Brauchen wir vielleicht auch in der Forschung da noch einen genaueren Blick darauf, was nutzt und was schadet dem Gehirn und dem Denken auch bei der Nutzung von Computer, von modernen Medien? Und dann müsste man vielleicht auch Anleitungen entwickeln, nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene, wie man dann damit umgeht, sinnvoll?
Das ist eine ganz berechtigte Frage und das ist auch die Schlussfolgerung, die ich ziehe, ist, dass ich halt weder das Internet für gut noch schlecht halte, sondern dass ich einfach finde, wir müssen es genauer erforschen, um es noch effektiver zu unserem Nutzen einzusetzen. Und da würde ich mir eben multidisziplinäre Forschungen vorstellen, die dann eben auch genauer analysieren, was eben wirklich uns hilft bei der Arbeit, was unsere Leistungsfähigkeit steigert und was vor allen Dingen von den kognitiven Fähigkeiten unseres Gehirns ausgeht. Im Moment habe ich irgendwie das Gefühl, wir müssen unsere Gehirne diesen Maschinen anpassen und den Firmen, die diese Maschinen betreiben, die das Internet betreiben, die damit ja auch letztendlich Geld verdienen. Und ich habe immer das Gefühl, ich muss mich daran anpassen. Es wäre auch toll, Forschungskonzepte zu initiieren, die noch stärker das Nutzergehirn in den Mittelpunkt stellen und dann eben versuchen, daran neue Techniken zu entwickeln. Und auch da wäre eben ein der Wissenschaft verpflichtetes Projektkonsortium sicher von Vorteil.
Über das Miteinander von Gehirn und Computer war das Professor Martin Korte, Neurobiologe an der TU Braunschweig. Ganz herzlichen Dank. Überreizt, wenn dem Hirn was durch die Lappen geht. Der Tag in HR2 Kultur.
Es gibt keine bessere Möglichkeit, etwas über das Internet zu erfahren, als das Internet selber. Das möchte ich heute vorführen, um den E-Mail-Ausdruckern und F1-Tastenbenutzern und anderen Digital-Naivs ein paar Grundlagen zu vermitteln. Ich muss nur zum Beispiel bei Google Internet, Risiken, Chancen eingeben. Schon komme ich beim ersten Eintrag auf einen sehr informativen Aufsatz von Niki Fuchs, Renate Furmanova und Viktoria Hauser. Und die fangen an mit einem interessanten Satz. Der Begriff Internet bedeutet nicht, wie von vielen fälschlicherweise angenommen, internationales Netz. Das darf ich jetzt natürlich nicht gleich glauben, sondern muss fragen, was sagt uns das, wie relevant ist das und was machen die auf dieser Seite sonst noch? Und dafür gehe ich einfach auf den interessanten Link oben, jetzt mit deinen Hausaufgaben helfen. Und dann stelle ich fest, das interessiert mich gar nicht. Aber, Und das ist Internet. Ich kann rechts auf der Seite ein kulturelles Wochenende zu viert gewinnen. Interessant, aber das nervt auch. Es handelt sich eben um Werbung. Aber wenn ich das bemerkt habe, muss ich ja nur 2 Mausklicks machen. Und dann bin ich, wenn ich nicht die Hausaufgabenseite in einem anderen Frame offen lasse, für den Fall, dass ich da noch etwas anderes suche oder erst die Reisewerbung bookmarke, um sie einem Freund zu schicken, der gern an so etwas teilnimmt. Beides Möglichkeiten, die mir das Internet bietet, die ich aber wie gesagt ja nicht annehmen muss. Dann bin ich wieder bei meiner Suche zum Thema Internetchancen und Risiken und stelle fest, zu diesem Thema gibt es noch ganz viele sehr interessante Informationen.
Im Internet hüpft man eben wie von Stein zu Stein durch einen Fluss, von Link zu Link surft eben. Dabei kann man eine Menge erleben, wie Rainer Dachselt, der weiterhüpft. Wenn man das schon eine Weile macht, dieses Hüpfen von Link zu Link, dann hat man das Gefühl, das ist spannend, ich lasse mich treiben und ich kann auch jederzeit auf andere neue Reize reagieren. Ich bin kompetent darin. Die Multitasking-Fähigkeit wird dabei scheinbar gefördert. Tatsächlich bleiben wir aber, wie gehört, bei allen kognitiven Leistungen zwangsläufig bei einem Nacheinander. Dieses Nacheinander verläuft allerdings im Internet anders als beim Lesen eines Buches. Kommunikationsforscher halten deswegen viel von gezieltem Gehirntraining auch per Computer, bei Senioren ebenso wie bei Kindern.
Den Mythos Multitasking haben Psychologen schon seit längerem entzaubert. Mythos deshalb, weil unser Gehirn nicht wirklich in der Lage ist, 2 komplexe Aufgaben gleichzeitig zu erledigen. Vielmehr wechselt es sehr schnell zwischen den Aufgaben hin und her. Dabei arbeitet eine Region im Stirnhirn, der präfrontale Kortex, besonders aktiv. Doch je nach Alter ist dessen Leistungsfähigkeit sehr unterschiedlich.
Weil das eine Gehirnregion ist, die erst relativ spät ausreift, also erst so im Ende der Jugend, frühes Erwachsenenalter. Und auch eine der Regionen, die sich im Alter am frühesten wieder zurückbildet. Was erklärt, dass Kinder noch mehr Probleme mit dem Multitasking haben als junge Erwachsene und dass diese Fähigkeit im Alter auch wieder abnimmt.
Die Entwicklungspsychologin Julia Karbach erforscht, ob sich gerade bei Kindern und bei älteren Erwachsenen das Multitasking verbessern lässt. Helfen sollte dabei ein gezieltes Computertraining. Bis zu 10-mal durften 70 Kinder und 70 Senioren an der Universität des Saarlandes zum Gehirnjogging antreten. Auf einem Bildschirm erschienen im Wechsel Bäume oder Blumen, entweder bunt oder in Schwarz-Weiß.
Und die Aufgabe der Versuchsteilnehmer war einmal zu entscheiden, ob sie eine Blume oder einen Baum sehen oder in der anderen Aufgabe zu entscheiden, ob das Bild grau ist oder bunt. Das sind 2 sehr, sehr einfache Aufgaben. Das Problem ist nur, wenn man das im schnellen Wechsel ausführen muss, auch in einer ganz bestimmten Reihenfolge, die man sich merken muss, dann ist es gar nicht mehr so einfach, wie das jetzt auf den ersten Blick klingt, sodass es auch wirklich was bringt, wenn man diese Fähigkeit trainiert.
Tatsächlich zeigte der abschließende Leistungstest, sowohl die Kinder als auch die älteren Erwachsenen profitierten deutlich vom Training. Sie wurden schneller beim Lösen der Wechselaufgabe. Die Forscher interessierte besonders, ob die Übungszugewinne sich auch auf nicht trainierte Gehirnleistungen übertragen lassen. Trainingstransfer ist ein Schlüsselbegriff in der aktuellen Kognitionsforschung. In bisherigen Studien beschränken sich übertragbare Übungserfolge immer auf nah verwandte Aufgabenstellungen. Damit sich ein bestimmtes Gehirntraining im Alltag merkbar auswirkt, muss aber eine ganze Fähigkeit trainiert werden. Entscheidend sind dafür Leistungsverbesserungen in weiter entfernt liegenden Aufgabenbereichen. Freudig überrascht waren die Saarbrücker Psychologen daher, wie gut ihre Multitasking-Probanden mit den verschiedensten Transferaufgaben zurechtkamen.
Wenn wir jetzt nun Multitasking-Training machen, wirkt sich das auch positiv aus auf unsere Arbeitsgedächtnisleistung oder auf unsere Inhibitionskontrolle, also die Fähigkeit, Handlungen zu hemmen. Oder beispielsweise auch auf Intelligenzaufgaben. Und auf all diese Bereiche haben wir nach unserem Multitasking-Training auch eine Generalisierbarkeit gefunden.
Ein vielversprechendes Ergebnis, zumal die Leistungsverbesserungen auch stabil blieben. Noch 1 Jahr nach dem Gehirnjogging waren sie nachweisbar. Die Frage bleibt, ob man die breiten Trainingseffekte auch aus dem Testlabor in den Alltag hinaustragen kann und wie man dies messen soll. Trotzdem können die Erkenntnisse dazu beitragen, immer wirksamere Gehirnjogging-Software zu entwickeln, sagt auch Ullmann Lindenberger, Direktor am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin.
Diese neue Generation der Trainingsprogramme, die so einen Transfer zeigen, stimmt mich optimistisch, dass wir durchaus auf lange Sicht auch zu Produkten kommen können, die vielleicht tatsächlich etwas an den geistigen Fähigkeiten im Allgemeinen verändern und verbessern können.
Philipp Graf über die Möglichkeiten, das Gehirn gezielt zu trainieren. Das ist ja mittlerweile ein richtiger Trend in der Computerbranche, solche Intelligenzspielchen. Professor Henning Scheich, Hirnforscher am Leibniz-Institut für Neurobiologie in Magdeburg. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
Kann man denn wirklich gezielt lernen mit solchen Gehirnjogging-Programmen?
Also ich möchte die Erwartungen, die jetzt geäußert wurden, doch ein bisschen dämpfen. Es gibt gerade eine neueste Studie in Nature, wo englische Hirnforscher untersucht haben, ob tatsächlich also diese üblichen Hirnjogging-Programme irgendetwas bringen. Das ist an mehr als 11.000 Probanden untersucht worden und dabei kommt raus, dass diese einzelnen Hirnjogging-Übungen zwar die Leistung in den jeweiligen Tests verbessern, dass aber keine Rede davon sein kann, dass das irgendeine generellere Auswirkung hat, also auf Tests, die entferntere Probleme betreffen. Mhm. Also um es mal deutlich auszudrücken, wenn wir Sudoku spielen, dann hat das keinerlei Auswirkungen auf die Fähigkeit, irgendwelche Zahlen miteinander zu multiplizieren.
Das heißt, ich kann dann Sudoku oder ich kann dann Bäume von Blumen unterscheiden und das vielleicht auch schnell, aber es wirkt sich nicht auf den gesamten Gehirnapparat aus, aber ich kann schon, wie das ja auch mittlerweile in Schulen sogar propagiert wird, gezielt zum Beispiel Vokabeln lernen oder Rechtschreibung üben über Computerprogramme, wenn ich einfach auch nur einfach dieses genaue Ziel habe.
Genau, also ich habe überhaupt nichts gegen Computerübungsprogramme und die sollten auch weiterentwickelt werden, weil sie ja zum Teil auch relativ schnell, handlich und umfassend sein können. Aber man darf sich nicht davon erwarten, dass sozusagen generell das Hirn trainiert wird. Das hängt damit zusammen, dass bei verschiedenen Bereichen unserer kognitiven Fähigkeiten ja immer nur einzelne Hirnteile betroffen sind und die zusammenarbeiten mit wiederum anderen Teilen, aber extrem selektiv. Also es ist nicht so, dass das ganze Gehirn dabei trainiert wird. Und insofern ist leicht verständlich, dass sich die Dinge nicht übertragen lassen.
Jetzt betonen ja Lernforscher immer wieder, Lernen ist auch eine Spaßangelegenheit und Lernen ist auch muss auf einer Beziehungsebene stattfinden. Also man braucht jemanden, von dem man gerne was annimmt, um wirklich lernen zu können. Was heißt das denn für solche Computerprogramme oder auch für das Fernsehen? Also braucht man dann immer auch gute Gefühle im Sinne von einem Belohnungssystem bei einem Programm oder einen netten Moderator, der einem was verkauft?
Ja, also erstmal scheint sich herauszukristallisieren, dass man bei passiver Berieselung, sage ich jetzt mal, also Fernsehen oder so weiter, relativ wenig lernt. Das heißt, die eigentliche Lernsituation ist eine interaktive Situation und da geht es letztlich, wenn man was Neues lernt, immer um Erfolg oder Misserfolg. Und wenn man erfolgreich irgendetwas begriffen hat, oder vielleicht auch im emotionalen Bereich angesprochen wird, also lustbetont, motivationsfördernd oder so weiter, dann kommt dieses sogenannte interne Belohnungssystem im Hirn ins Spiel, was einerseits, das wirkt eben über den Neurotransmitter Dopamin und gibt uns sozusagen ein internes Belohnungsgefühl, die berühmten Aha-Erlebnisse oder freudigen Erlebnisse. Und das Dopaminsystem sorgt auch dafür, das ist die zweite Funktion, dass Erfahrungen, die unter solchen Bedingungen gemacht sind, also mit emotionalen Rückkopplungen oder emotionalem Aha-Erleben oder so, dass diese Dinge bevorzugt im Langzeitgedächtnis landen. Wir müssen ja immer vor der Frage letztlich kapitulieren, dass vielleicht höchstens 1% dessen, was tagsüber so durch unser Bewusstsein rauscht, irgendwo im Langzeitgedächtnis landet. Und das geschieht dann eben nur im Zusammenhang mit solchen Aha-Erlebnissen oder emotionalen Erlebnissen. Mhm.
Die können ja aber auch genauso gut durch körperliche Erfahrung gemacht werden oder dieses berühmte Lernen mit allen Sinnen. Wenn man sich das jetzt mal im Gesamten anschaut, das Gehirn ist plastisch, ist formbar, bleibt es auch. Bei Erwachsenen reagiert es vielleicht nicht ganz so schnell wie bei Kindern, aber ist nicht umgekehrt dann auch bei Kindern die Gefahr sehr viel größer, dass wenn man jetzt mit dem falschen Signalen rangeht an das Gehirn, es auch strukturelle, grundlegende Veränderungen gibt, die vielleicht nicht mehr reversibel sind?
Ja, also da ist eine gewisse Unterscheidung zu machen. Also im Erwachsenengehirn beschränkt sich der Lernprozess letztlich auf die Veränderung bestehender Synapsen, also der Kontaktstellen zwischen den Nervenzellen. Also die werden entweder verstärkt oder abgeschwächt oder beides in verschiedenen Hirnanteilen. Also im Prinzip ist Lernen eine Fixierung eines momentan ablaufenden Kommunikationsprozesses zwischen Nervenzellen in diesen Netzen. Und die werden eben durch Verstärkung oder Abschwächung von solchen Synapsen zwischen den Nervenzellen fixiert auf Dauer. Das ist im Erwachsenen der Fall, aber im kindlichen Gehirn befindet sich ja vieles noch strukturell im Fluss. Das heißt, es werden sehr viele neue Synapsen angelegt und unter gewissen Bedingungen, also zu bestimmten Zeiten, das ist für verschiedene Hirnteile sehr unterschiedlich, müssen Außenerfahrungen dazukommen, die dann diese zunächst mal provisorisch angelegten Hirnnervennetze testen. Also sind so Testläufe, da müssen die geeigneten Erfahrungen von außen kommen. Und dabei werden einerseits sehr viele, die auch zunächst mal genetisch auf Verdacht angelegten Synapsen wieder ausgejätet. Die erweisen sich eben als unsinnig. Das führt zu Verwechslungen oder Doppeldeutungen oder allen möglichen Fehlern. Und die müssen sozusagen ausgejätet werden. Und es werden aber auch wieder neue Synapsen angelegt. Sodass also die geeignete Erfahrung von außen dazukommen muss, die dann bestimmt, ob so ein Netz auf der jeweiligen Genetik, die jeder vorgegeben hat, sozusagen individuelle Optimierung erreicht.
Also da ist es umso wichtiger, den Kindern möglichst viele unterschiedliche Erfahrungen zu ermöglichen. Das hat dann Wirkungen bis ins hohe Alter. Professor Henning Scheich, Hirnforscher am Leibniz-Institut für Neurobiologie in Magdeburg, ganz herzlichen Dank. Überreizt, wenn dem Hirn was durch die Lappen geht, der Tag in HR2 Kultur. Unser Internetsurfer meldet sich schon wieder aus dem Netz.
Das Internet erschließt sich nur über das Internet. Alles andere ist Bullshit. Wenn meine Suche nach Internet Chancen, Risiken nicht sofort Ergebnisse hat, dann suche ich halt gezielt nach Artikeln zum Thema. Zum Beispiel bei einem großen Presseportal. Da gleich die erste Meldung. Ölpest vor den Vereinigten Staaten. Hat wenig mit Internet zu tun, aber das ist eben einfach der Hammer. Und auch eine Information, dass sich die Welt im Augenblick halt eben nicht so mit Chancen und Risiken und Internet beschäftigt, sondern eher zum Beispiel weiter unten mit der Torwart Frage. Das muss ich auch zur Kenntnis nehmen, auch wenn ich finde, dass Jogi Löw lieber Lehmann mitnehmen soll als Butt, diesen Fliegenfänger. Aber das ist ein Nebengedanke. Aber irgendwo ist es doch so, weil es gibt da so eine Galerie der härtesten Torwartpatzer und da sind von Butt ein paar Dinger drin. Also nee, das will ich mir gar nicht vorstellen. Bei YouTube gibt's das auch bewegt und das ist eine super Gelegenheit, mal diesen Trollololo-Typen anzugucken. Sowas von derb, der Typ. Ich weiß auch schon, wem ich das schicke. Das geht ja schnell. Und im anderen Fenster kann ich dann gleich mal schauen, ob die mir was Neues gepostet haben. Vier neue Nachrichten, jo. Naja, aber trotzdem kann ich jederzeit damit aufhören und zurückkommen auf das, was mich eigentlich interessiert. Hier ist ein Artikel, der mir genaue Hintergründe liefert, was BP eigentlich in dieser Ölstory für eine fiese Rolle spielt. Aber natürlich muss ich das nicht ganz durchlesen. Noch interessanter sind ja die Kommentare unten drunter. Was die Leute da schreiben, das ist absolut durchgeknallt, dass mir plötzlich einfällt, dass ich ja eigentlich Internetchancen-Risiken gegoogelt hatte. Und darauf wäre ich ohne Internet nie gekommen, oder?
Der HR2, der Tag Internetsurfer, bleibt noch etwas online. Multigetaskt natürlich. Jetzt haben wir schon gehört, dass man mit Medien bestimmte Dinge auch gut lernen kann, aber dabei noch vieles Unerwünschtes passiert, sich bei Kindern sogar negative Auswirkungen auf die Hirnstruktur nachweisen lassen, wenn bestimmte Erfahrungen fehlen und die falschen Signale überwiegen. Schauen wir noch einmal genauer auf das Medium Fernsehen im Zusammenhang mit Kindern. Kanadische Forscher haben in einer neuen Langzeitstudie mit 1314 Kindern festgestellt, Zu viel Fernsehkonsum im frühen Kindesalter wirkt sich nachhaltig negativ aus. Die Kinder, die im Alter von 2 bis 4 Jahren mehr als 2 Stunden am Tag fernsehen durften, waren als 10-Jährige dicker, passiver, bewegten sich weniger, waren schlechter in der Schule und hatten mehr Probleme mit den Klassenkameraden. Heute kam noch das Ergebnis einer Elternbefragung hinzu. Grundschulkinder verbringen danach täglich mehr als 1,5 Stunden vor dem Fernseher oder elektronischen Spielen. Das ist ganz schön viel. In der Grundtendenz weiß man das. Mich erschreckt es trotzdem immer wieder aufs Neue, auch die Rolle der Eltern dabei. Das sind alles Zahlen. Und die können bekanntlicherweise nur glaubhaft sein, wenn man sie selbst gefälscht hat. Wir wollen nicht selbst fälschen, aber mit den Betroffenen doch auch mal sprechen. Was Steffi Mosler für uns an einer Grundschule in Fulda dabei gehört hat, erschreckt allerdings nicht weniger als die Zahlen.
Ich spiele Computer 1 Stunde und gucke 1 Stunde auch Fernsehen.
Beim Fernseher 2 Stunden.
Ich bin um 5 Uhr nachmittags auf dem Computer gewesen und da bin ich bis 8 Uhr abends geblieben.
Ich gucke das immer ständig jeden Tag. Ich bin einfach süchtig danach und ich kann einfach nicht aufhören. Meine Mutter sagt ja auch immer, hör auf, ja, Fernsehen zu gucken.
Aber die 9-Jährige verbringt ihre Freizeit lieber auf dem Sofa vor der Glotze und zwar regelmäßig, jeden Nachmittag nach der Schule. Sie ist nicht die Einzige in ihrer Klasse, die Fernsehen und Computer zu ihren Lieblingsfreizeitaktivitäten zählt. Die Medien haben die Kinder fest im Griff. Anne Reumann hat das auch erkannt. Die Grundschullehrerin ist Suchtbeauftragte an der Bonifatius-Schule in Fulda und versucht Kinder mit Programmen wie Fernsehfrei, Spaß dabei zu einem bewussten Umgang zu erziehen.
Da haben wir in der 4. Klasse eben Tagebuch geführt. Jeden Tag, wie oft habe ich ferngesehen und was habe ich alternativ dazu gemacht? Eine Woche mal fernsehfrei. Also sowas kann man dann mit den Kindern schon machen.
So verdeutlicht man den Kindern, wie viele Stunden sie in der Summe vor dem Fernseher verbringen. Denn dieser Konsum bleibt nicht ohne Folgen. Aufmerksamkeitsdefizite, Trägheit, Konzentrationsschwäche sind nur einige davon.
Dass die Kinder wirklich auch von der Intelligenz her einfach schwächer sind, vom Sprachvermögen, wenn sie schon ganz früh vom Fernseher sitzen, dass sie da ihr Sprachvermögen, die Kommunikation eben nicht so entwickeln können, dass sie da dann Defizite haben.
Welchen Einfluss Spiele, Filme oder Serien schon auf Grundschüler haben, musste auch Anne Reumann mit Erschrecken feststellen.
In meiner 4. Klasse ist das Wort Judenschwein aufgekommen und ich fragte dann die Kinder, woher sie das Wort denn hätten und sie antworteten, dass sie es aus der Serie South Park hätten. Und ich habe mich dann weiter erkundigt, das läuft um 22.10 Uhr, also eine Zeit, an der Kinder im Grundschulalter überhaupt gar nicht mehr Fernsehen gucken sollten und ich habe dann nachgefragt, wie das denn kommt. Einer hat gesagt, er schläft beim Fernsehen ein. Also es gibt wirklich Kinder, die haben einen Fernseher in ihrem Zimmer, auch schon in dem Alter.
Gegen einen uneingeschränkten Zugang zum Fernsehen plädiert die Grundschullehrerin. Kinder brauchen auch hier klare Regeln und Absprachen.
Wirklich ganz klare Regeln setzen, 1,5 Stunden am Tag zum Beispiel. Man kann auch mit den Kindern dann gemeinsam auswählen, welche Serie möchtest du sehen und was halt auch gut ist, gemeinsam gucken und hinterher drüber sprechen.
Dabei findet die Pädagogin Fernsehen und Computerspiele gar nicht schlecht. Nur dann, wenn sie sozusagen falsch dosiert werden. Kinder im Grundschulalter brauchen nicht mehr als 1 Stunde davon am Tag. Und das, was sie schauen, muss altersgerecht sein. Angst machen zum Beispiel Serien, die den Tod und das Jenseits thematisieren. Zum Beispiel X-Factor oder Ghost Whisperer.
Und was ich gehört habe, auch Nachrichten. Denn das ist wirklich die Realität, was in den Nachrichten gezeigt wird. Und das ist für Kinder schwer verdaulich. Bilder von Krieg und so etwas.
Um sicherzugehen, was den Kindern gut tut, empfiehlt die Pädagogin das Fernsehheft Flimmo. Das ist eine Programmberatung für Eltern von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. Flimmo bezieht man entweder vom hiesigen Gesundheitsamt oder aus dem Internet.
Flimmo, die Fernsehbereitung auch im Internet. Steffi Mosler war unterwegs bei Grundschülern in Fulda, Fernsehkonsum und seine Folgen. Bleiben wir noch einen Augenblick beim Fernsehen. Wir haben vorhin auch gehört, dass das Fernsehen nur in Maßen und bedingt bildend wirken kann. Professor Jo Gröbel, Medienpsychologe und Direktor des Deutschen Digitalinstituts, guten Tag.
Guten Tag, grüß Sie.
Die neue Studie in Kanada, die ja auch Ausgangspunkt für unsere Sendung war, besagt, zu viel Fernsehen im frühen Kindesalter macht dick, unbeweglich und verschlechtert die Leistung in der Schule. Da gibt es ja schon ähnliche Studien, die man gelesen hat in den letzten Jahren. Das klingt ja wirklich dramatisch, oder?
Ja, was mich daran erstaunt ist, dass das jetzt wie eine Neuigkeit wirkt, denn ähnliche Studien kennen wir seit mindestens 30, 40 Jahren. Und es ist auch überhaupt kein Grund, jetzt deshalb Entwarnung zu geben. Die Tatsache, dass man es schon seit Jahrzehnten diskutiert, heißt ja nicht, dass es besser geworden ist. Zwei Dinge sind dazu anzumerken. Allerdings das eine, und Sie haben es in der Anmoderation, glaube ich, schon gesagt, ist, dass den Eltern natürlich eine ganz zentrale Rolle zukommt. Denn das eine ist das Fernsehen, das andere sind aber Eltern, die zwar sich häufig beklagen, wenn sie sich denn überhaupt beklagen, dann aber zum Schluss eben doch ihre Kinder sehr gerne vor den Fernseher setzen oder übrigens auch zunehmend vor Computerspiele. Wir können das inzwischen ausweiten vor den PC und sie dann alleine lassen. Also es wird zwar nicht umgekehrt ein Schuh draus, aber man muss klar sagen, es ist nicht das Fernsehen alleine, sondern das ist dieses Paket aus doch häufig, sehr häufig leider sogar mangelnder Elternbegleitung des Fernsehens, aber des Lebens insgesamt, mangelnder Alternativen. Und das ist eine Geschichte, also ich fürchte fast, wir müssen sagen, die kennen wir schon seit 50 Jahren. Also wahrscheinlich
trotzdem
das im Alter, dass das älter ist als jetzt die Eltern selbst heute. Denn diese Diskussionen wurden auch zur Zeit schon geführt, als die heutigen Eltern selbst noch Kinder waren.
Aber der Effekt bleibt ja der gleiche, auch wenn das Fernsehen vielleicht nur Schlimmes, ohnehin Schlimmes, noch schlimmer macht. Ja. Es gibt eben diese Auswirkungen weit über kognitive Kompetenzen hinaus. Also Dinge, die auf das ganze Leben auch wirken können. Es gibt einen emotional abstumpfenden Effekt beim Fernsehen. Also wer mehr guckt, reagiert auch weniger auf das Gesehene. Wer zum Beispiel mehr Gewalt sieht, wirkt das dann auch im Alltag abstumpfend?
Also ich habe selbst über Jahrzehnte mich mit den Sachen forscherisch beschäftigt und mache es heute halt mehr, Sie haben schon gesagt, Digitalinstitut halt mehr in Richtung auf PC oder auch das Internet. Nochmal, auch hier ist die Wirklichkeit sicherlich ein bisschen komplizierter, ohne es jetzt gleich wieder ins Nichts hinein argumentieren zu wollen. Tatsächlich ist es so, dass natürlich auch umgekehrt sehr viele Kinder, die schon eine gewisse Trägheit mitbringen, besonders häufig sich gerne vor den Fernseher setzen oder, um es nochmal zu wiederholen, von den Eltern hervorgesetzt zu werden. Aber dieser Faktor emotionale Trägheit, der ist natürlich etwas, was dann vom Fernsehen über oder auch anderen Medien, jedenfalls den elektronischen Medien, verstärkt wird. Ja, auch da kann man klar sagen, Aggression entsteht nicht als Handlung durchs Fernsehen, sondern wenn überhaupt, dann eher durch die extreme Spiele, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben und sprechen werden. Aber was stimmt, man gewöhnt sich an viele extreme Szenen, die sind so selbstverständlich geworden, dass es dann im Einzelfall auf dem Schulhof die Kinder nicht mehr so stört, wenn dann auch wirklich jemand mal zusteckt. Also dieser berühmte Abstumpfungseffekt, den kann man immer wieder feststellen, dass Fernsehen aggressiver macht als Leute, die schon eine gewisse aggressive Vorbereitung oder Disposition, wie es so schön heißt, mitbringen. Das ist dann noch eine andere Sache.
Jetzt ist es ja häufig so, dass man bei Kindern beobachten kann, dass sie durchaus auch durch eine Neigung haben, gelegentlich zumindest auf das zurückzugreifen, was ihnen gut tut. Also wenn man Apfelstückchen und Schokolade nebeneinander legt, gehen die Apfelstückchen schon auch weg. Vielleicht erst nach der Schokolade, aber es interessiert sie. Warum ist das Fernsehen und warum sind auch solche Computerangebote, um es zusammenzuführen, so enorm reizvoll, dass sie darüber manchmal wirklich alles vergessen?
Ist ganz einfach. Das geht eben nicht nur Kindern so, sondern auch Erwachsenen. Denn auch hier muss man hinzufügen zu dem, was diese Studien gezeigt haben, dass es sehr, sehr häufig, wir haben das selbst in eigenen Studien gesehen, sehr häufig die Kinder im Grunde ein ähnliches Verhalten aufweisen wie die Eltern. Und auch für die Eltern gilt, dass Fernsehen einfach eine perfekte Maschine ist, um möglichst schnell einen sehr intensiven Reiz zu bekommen. Es wird ja häufig gesagt, Aufmerksamkeit lässt nach, die Lehrer können gar nicht mehr konkurrieren mit dem Fernsehen, weil sie gar nicht das gleiche Theater, die gleiche Geschwindigkeit, die gleichen Reize bieten können. Ja, stimmt, aber es gilt eben auch für Erwachsene. Und dann wird es fatal, wenn es die Erwachsenen den eigenen Kindern vormachen, nämlich wenn man sich schnell ablenken will, macht man den Fernseher an und da ist dann ein Feuerwerk von Ablenkung da, was weder ein Lehrer, auch nicht ein Buch und auch viele andere Arten von Freizeitbeschäftigung ebenso schnell nicht bieten können. Klare Sache, Fernsehen sollte und kann nicht abgeschafft werden, denn es vermittelt, das muss man auch sagen, sehr, sehr viel Positives, eine größere Weltsicht, bestenfalls gute Kinderprogramme, der Kinderkanal. Auch bei den privaten findet man durchaus gute Angebote, das ist auch nicht alles nur Schrott. Nur richtig, die Eltern müssen es begleiten, sie müssen mit den Kindern darüber sprechen und sollten vor allem nicht das tun, was seit 50 Jahren schon angeklagt wird und immer noch nicht wirklich gelöst ist, nämlich die Glotze eben nicht als eine andere Art von billigem Babysitter benutzen. Mhm. Das ist das wirklich Problematische daran.
Professor Jo Gröbel, Medienpsychologe, ganz herzlichen Dank. Überreizt, wenn dem Hirn was durch die Lappen geht, der Tag in HR2 Kultur. Noch einmal wird unser Websurfer ungeduldig.
Internet, Chancen, Risiken. In der Zeit, in der ich im Internet danach suche, suchen vielleicht auch 2000 andere Leute danach. Und das ist extrem cool. Also nicht das, sondern diese Annoying Orange Videos bei YouTube. Hi, Apple! Und ich überlege, was das soll. Also nicht das, sondern dieses Pop-up, dass ich der 1 Millionste Besucher der Seite bin. Und ich frage mich, also nicht irgendwas, was damit zu tun hat, sondern ob da nicht eben irgendwas anderes war. Wofür gibt's die Menüleiste? Also nicht dafür, das war jetzt kein Kommentar zu dem am Anfang, sondern zu einer E-Mail. Und ich wundere mich ein bisschen, aber nicht über die E-Mail, sondern über einen Aufsatz, der mir eher zufällig untergekommen ist. Aber die Seite ist wahrscheinlich ein Fake und darauf falle ich nicht rein. Also nicht darauf, sondern auf solche Sachen, die einem nur die Zeit stehlen. Also nicht die Zeit, die ich brauche, um das hier zu schreiben, sondern so allgemein. Und ich beschließe einfach, die Sache anders anzugehen und nicht sämtliche Informationen oder das, was man dafür hält oder das, was so daherkommt, also das, was in den klassischen Mainstream-Medien so genannt wird, dass das der Hammer ist. Also nicht die Mainstream-Medien, sondern Annoying Orange. Weil dieses Denken, also nicht von der Orange, sondern wie es hier in diesem Forum-Eintrag von XYZ Media definiert wird, und das ist einfach bescheuert, also nicht der Gedanke, sondern dieses Pseudo-XYZ Media, aber das sind eben Dinge, die im Internet nicht einfach egal sind, sondern, naja, nicht egal, also nicht gleichgültig und deswegen auch nicht Wurst, aber das werden die E-Mail-Ausdrucker nie verstehen.
Oh wow, Multitasking kann auch nerven. Rainer Dachselt, Lost im Web. Vielleicht verändert zu viel Internet doch die grundlegenden Hirnstrukturen auch bei Erwachsenen. Eigentlich hieß es ja, das ist reversibel. Hoffen wir das für den Kollegen. HR2, der Tag. Jetzt haben wir gehört von den guten und schlechten Wirkungen von Fernsehen auf Kinderhirne. Haben auch gelernt, dass moderne Medien, auch das Internet, nicht intelligenzsteigernd im Allgemeinen wirken, sondern höchstens spezifische Leistungen erlernt werden können. Kinder halten sich trotzdem gern an beides. Mit 1,5 Stunden bei Grundschulkindern täglich plus Computerspiele und Surfen und Chatten geben sie ganz schön viel Zeit dran. Paul Wege, Informatiklehrer an der Freiherr von Stein Schule in Frankfurt am Gymnasium. Guten Tag.
Guten Tag.
Wie nutzen denn die Schüler das Internet? Bleiben wir nochmal bei dieser Nutzung. Was machen die da eigentlich genau?
Weitestgehend Freizeitbeschäftigung, Kontaktaufnahme mit ihren Mitschülern. Die sie morgens in der Schule gesehen haben, mit denen treffen sie sich mittags wieder virtuell und tauschen Informationen aus. Kurze Sätze, Statements, was mache ich gerade, mir ist langweilig, haha, ich habe da ein tolles Spiel gefunden.
Das haben wir früher auch übers Telefon gemacht. Wie groß ist das Vertrauen in das, was sie dann im Internet finden?
Die glauben quasi alles, was sie finden, also bis zu einem gewissen Alter. Muss man davon ausgehen, dass die Kinder das, was sie lesen, für wahr halten, weil es steht ja im Internet. Und das, was im Internet steht, das muss stimmen, denn da sind alle unterwegs, da sind auch die Erwachsenen, die machen damit ja Geschäfte. Und also kann das nicht falsch sein.
Und Sie vertrauen auch den Versprechen oder dem, was dann auch an Sicherheit versprochen wird unter Umständen?
Ja, Sie vertrauen vor allem den Anbietern von Plattformen, von Informationsplattformen oder sozialen Plattformen, dass alle Informationen, die Sie dort preisgeben, sicher sind und privat sind und auch privat bleiben. Und verstehen immer nur sehr schwer, beziehungsweise sind sehr überrascht, wenn Sie sehen, dass auch andere diese Informationen zu Gesicht bekommen können.
Ich habe letztens gerade ein Beispiel gehört, 10. Klasse, Hausarbeit in Physik. Der Lehrer hat darum gebeten, dass die Hausarbeit auch digital abgegeben wird und hat dann danach 3 von 4, das waren jeweils Gruppenarbeiten, wieder zurückgegeben, weil er mit einem kleinen Klick durch Google gecheckt hat, dass alles komplett aus dem Netz kopiert war. Also offensichtlich fehlt es auch da an Kompetenz, oder?
Das ist Faulheit, Bequemlichkeit und die Hoffnung, dass alle Lehrer gleich Firmen sind mit dem Internet oder gleich wenig Firmen sind mit dem Internet. Viele Schüler glauben, dass sie den Lehrern da viel voraus haben und verkennen tatsächlich die Situation, nämlich dass die Lehrer aufholen und gerade was so Dinge wie Hausarbeiten und Referate und so angeht, mittlerweile dazu übergegangen sind, einfach hinzugehen und zu sagen, ich nehme mal einen Satz, der in der Arbeit steht, der kommt mir ein bisschen komisch vor, das entspricht sogar nicht dem Wort, der Wortwahl des Schülers, gebe das mal bei Google ein und wenn ich dann auf den ersten 3, 4 Seiten die Treffer finde, dann weiß ich genau, wo es herkommt. Und genau das versuchen die auch, die geben die Aufgabenstellung bei Google ein, nehmen gleich einer der ersten der 5 Links, der da kommt, und sind der Meinung, alle anderen finden das nicht.
Aber die Lehrer rüsten scheinbar nach. Also in dem Fall zumindest ist es nicht durchgegangen. Aber gehen manchmal doch oder gingen früher Lehrer, Schulen und auch Eltern vielleicht auch wiederum zu naiv an das ran, was Kinder im Netz treiben? Also Stichwort Kinderschutzfilter, Jugendschutzfilter, wo man denkt, ja, wenn das Ding installiert ist, dann ist alles sicher.
Es gibt zwei Möglichkeiten, mit dem Thema Kinderschutz und Jugendschutz umzugehen. Das eine ist zu sagen, ich betreibe Aufklärung und helfe den Kindern zu verstehen, was passiert da eigentlich im Internet und auf was muss ich achten, damit ich nicht mit Dingen konfrontiert werde, die ich nicht sehen möchte. Und dass es auch unspannend ist, gezielt nach Dingen zu suchen, die nicht für mich gedacht sind. Ja. Auf der anderen Seite gibt es die Möglichkeit, durch Filterung eben zu versuchen, dem vorzugreifen. Das funktioniert nur solange die Kinder versuchen, das zu umgehen. Und das werden sie versuchen, weil das ist ein nettes Spiel. Das ist wieder dieser Kampf, wer kann mehr, kann der Lehrer mehr, kann ich mehr? Und ich weiß aus eigener Erfahrung, ich habe das im Unterricht mal zur Aufgabe gemacht, einen Schulfilter zu umgehen. Die schaffen das relativ schnell sogar.
Wie gehen Sie da auf Ihre Kinder zu, wenn Sie sagen, ja, pass auf, das und das mach nicht. Was ist das und das? Was geben Sie denen mit an die Hand?
Wir reden über alle möglichen Gefahren, die darin bestehen können, wenn ich Informationen über mich veröffentliche und dass jeder damit Unfug treiben kann. Und alles andere muss ich ein bisschen auf das vertrauen, was von zu Hause mitgegeben wird, dass es gewisse Grenzen gibt, an die Kinder sich halten. Im Unterricht ist das relativ einfach, weil ich da kontrollieren kann, was die Kinder tun. In dem Moment, wo sie nach Hause gehen, müssen es eigentlich die Eltern kontrollieren. Das ist wie das, was vorhin zum Fernsehen gesagt wurde. Bis zu einem gewissen Alter muss ich meinen Kindern Hilfestellung geben am Computer. Ich kann sie nicht alleine davor setzen.
Also nicht sagen, du machst das schon, ich vertraue dir, sondern man muss einfach auch da ein Auge haben. Paul Wege, Informatiklehrer an der Freiherr von Stein Schule in Frankfurt. Ganz herzlichen Dank. Internetinformationen funktionieren, das haben wir jetzt an verschiedenen Stellen gehört, immer nur, wenn ich sie mit meinem Gehirn zusammenbringen kann. Das gilt auch für die Rolle der Eltern, auch die müssen ihr Hirn einschalten. Viele Internetanbieter versuchen sich ja an unsere Hirnfähigkeiten und Denk- und Handlungsgewohnheiten zu orientieren. Gleichzeitig haben wir aber gehört, dass auch die Computernutzung unsere Hirnstrukturen verändert. Es ist die Frage, ob wir in diesem Miteinander wirklich zu einer wunderbaren Freundschaft finden können. Denn vieles, was wir gehört haben, spricht dafür, die Fernseh- und Computernutzung für Kinder ganz massiv zu kontrollieren. Zu viele negative Auswirkungen sind mittlerweile nachgewiesen. Dr. Gerd Gigerenzer, Psychologe vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Guten Tag.
Guten Tag.
Ich persönlich schätze das Internet zum Beispiel trotz all dem, was wir gehört haben, sehr als Nachschlagewerk. Liegt darin nicht auch eine neue, große Chance, also durch die Technik sein eigenes Hirn zu bereichern?
Darin liegt eine wirkliche Chance. Das Internet ist im Kern ein gigantischer Informationsspeicher. Und wenn wir wissen, wo wir etwas Zuverlässiges finden, dann ist da die Chance drin.
Sie genau sind aber auch jemand, der schon eine Zeit lang gesagt hat, ich gucke nicht alle 3 Minuten in eine E-Mail und mein Handy ist nicht immer an. Das heißt, es hat was auch mit bewusster Entscheidung zu tun?
Ja, also die Gefahr ist, dass man die Kontrolle über das eigene Leben, über die eigene Zeit verliert. Also ich kenne viele Menschen, die sind in ständiger Alarmbereitschaft, die nächste E-Mail, die nächste SMS. Aber man kann mit diesen Technologien auch anders umgehen und auch man kann das auch lernen. Nämlich, also ich mache zum Beispiel das, meine E-Mail vielleicht einmal am Tag an und lasse mich nicht ständig unterbrechen. Und ich glaube, das kann man auch jungen Menschen beibringen, dass man nicht zu sehr von außen gesteuert wird, sondern wieder die Kontrolle selbst übernimmt.
Das heißt, Selbstgestalten ist da das Stichwort. Es gab schon einmal einen großen Schnitt in der Nutzung von Informationen. Das war die Erfindung der Schrift. Wenn wir jetzt sagen, wir schauen ins Internet, statt eben uns immer nur auf das zurückwerfen zu lassen, was wir uns wirklich gemerkt haben, dann war das ja im Prinzip auch schon so, als eben die Schrift erfunden wurde. Da musste man auch nicht mehr immer nur mündlich Erzähltes memorieren, oder?
Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass diese neuen Technologien unser Denken, unsere Kognition, wie man sagt, verändern. Und es hat wenig Sinn zu sagen, das ist gut oder schlecht, sondern man muss sich damit auseinandersetzen, wie es uns ändert. Und die beiden großen Revolutionen, die Erfindung der Schrift und später die Erfindung des Buchdrucks und damit von Büchern, die haben unser geistiges Leben stark verändert. Denn während man früher unser Langzeitgedächtnis trainierte und Menschen lange Geschichten und die klassischen Sagen aus dem Kopf rezitieren konnten, kann das heute kaum jemand mehr. Unsere Kraft ist darin, nämlich Informationen zu finden, aber sie nicht zu sehr in uns zu speichern.
Trotzdem hat ja auch Herr Korte vorhin gesagt, brauchen wir durchaus einen Hintergrund, also eine gewisse Bildung, einen vernetzten Teppich, nenne ich es mal, auf den wir dann wiederum Wissen oder Informationen richtig deuten können oder sie dann einordnen können in unser System. Aber der Hirnforscher Martin Korte hat vorhin bei uns auch gesagt, dass er immer stärker das Gefühl hat, dass von uns verlangt wird, wir müssen uns an die Maschine, an die Technik anpassen. Und da besteht noch sehr viel Forschungsbedarf, sagt er, dass es auch andersrum besser funktioniert. Wie sehen Sie das?
Natürlich ist es eine Interaktion. Ich würde das auch aus dem System sehen. Wir sind ja nicht getrennt von den Technologien. Und wir waren das auch nie. Also welche Technologien, wie Bücher oder später das Telefon, wie man mit diesen umgeht, das wird unsere eigene Emotionalität und auch unser soziales Leben steuern. Beispielsweise wenn man sich Informationen am Internet sucht, ja, dann ist das ja ein nicht sozialer Prozess erstmal. Während man früher ja auch Informationen gesucht hat, aber zum Beispiel in sozialen Systemen. Man hat andere Menschen gefragt. Und auch unser Umgang mit Menschen verändert sich mit der Technologie. Und hier ist eine Gefahr und eine Möglichkeit. Die Möglichkeit besteht darin, dass wir schneller zu neuer Information kommen. Die Gefahr ist, dass wir etwas geistig vereinsamen.
Aber da kann man ja auch sich bewusst dagegen entscheiden und das wieder selbst in die Hand nehmen.
Das kann man. Also ich versuche das natürlich in meinem eigenen Leben. Ich möchte nicht ein Leben führen, wo ich ständig unterbrochen werde und unterbrechbar bin. Also ich habe zum Beispiel, als meine Tochter auf die Welt kam, ich habe meinen Fernseher verschenkt, um sie sozusagen zu schützen und mich auch vor all diesen, sagen wir 95% von unnötiger Information. Und so kann man auch sein Leben entsprechend gestalten, dass man nicht ständig SMS bekommt und ständig E-Mails bekommt, sondern dass man diesen Dingen ihre Zeit gibt. Und ich glaube, das ist auch für Kinder wichtig, dass sie ein strukturiertes Leben haben und nicht von der Technologie sozusagen von außen gesteuert werden.
Dann kann man sich auch noch auf eine Sache konzentrieren. Ja. Dr. Gerd Gigerenzer, Psychologe vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, auch Autor des Buches Bauchentscheidungen, die Intelligenz des Unbewussten. Ganz herzlichen Dank und schönen Abend noch. Das war der Tag für heute. Ich hoffe, wir haben Ihren verschiedenen Hirnarealen genug Anregungen gegeben, ohne andere dabei überzustrapazieren. Falls Sie Schwierigkeiten haben sollten, diese Sendung auswendig zu lernen, aber Sie können es ja mal probieren, schonen Sie Ihr Langzeitgedächtnis. Wir nutzen das Internet auch. Als Informationsspeicher unter hr2.de können Sie diese und andere Sendungen nachhören. Sie müssen sich nur zum Podcast durchklicken. Ich heiße Karin Fuhrmann und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
hr2 Kultur Podcast. Wann Tag ist, bestimmen Sie. Der Tag. Gebühren für gutes Programm.